Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Advance Football Spieltrieb, dem Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football. Ich bin der Joscha. Ich sitze oder stehe meistens einmal die Woche hier vor dem Mikrofon und spreche über Themen rund um den Kinder- und Jugendfußball. Und mir gegenüber sitzt, wie auch fast jede Woche, der Sakko. Hallo Sakko, schön, dass du da bist.
Joscha, es ist schön, in dein erholtes Gesicht zu blicken.
Wunderbar, mich freut es auch, in mein erholtes Gesicht zu blicken. Wir starten direkt rein mit den Themen. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anmerkungen habt, vielleicht auch zu den letzten Folgen, sowohl zu der Spielprinzipien-Thematik, da der kleine Hinweis, den Spielprinzipien-Kurs, den gibt es noch für ein paar Tage vergünstigt bei uns im Shop, shop.advance.football, oder ihr habt Fragen zur letzten Episode mit Hannes Erhardt, unserem Spezialgast, dann auch gerne an podcast@advance.football schreiben oder ihr schreibt uns eine WhatsApp, die Nummer findet ihr in den Shownotes. Und ansonsten hätte ich gesagt, Sakko, starten wir rein in unsere dieswöchige Folge. Bist du bereit?
Sowas von, Josh.
Sehr gut. Dann lass uns mal starten mit Frage 1. Und zwar, wir gehen heute nämlich auf zwei Fragen ein. Die möchten wir gerne beantworten, die eingeschickt worden sind. Und die erste Frage ist von Florian. Und Florian fragt, eine Frage habe ich. Wie viel wird es den Kids bringen, wenn wir mit unserer U13 als Freundschaftsspielteam keine Meisterschaft spielen und stattdessen gegen NLZ-Teams und Bundesligisten spielen? Ich habe bei der Sporthochschule Köln und dem DFB genau diese Frage gestellt, aber keine Antwort erhalten. Unsere Eltern sind bisher skeptisch und wir haben keine persönlichen Erfahrungen. Schöne Pfingsten, Florian. Ein Team aus dem Spielbetrieb nehmen und nur Leistungsvergleiche spielen in der U13, rein aus Entwicklungssicht. Wie siehst du das, Sakko? Was ist da dein erster Gedanke, als du die Frage gelesen hast in Vorbereitung?
Also grundsätzlich finde ich das eigentlich keine schlechte Idee, auf den Ligabetrieb zu verzichten, wenn der halt keinen Sinn macht. Wir kennen jetzt die Situation, also da ist der Kontext jetzt hier nicht beschrieben, also ist das eine wahnsinnig leistungsstarke U13, davon ist ja so ein bisschen auszugehen, wenn die Idee ist, sich nach oben zu orientieren und dann da Leistungsvergleiche zu spielen, die aufgrund der Liga-Zusammensetzung oder der Struktur im Kreisverband einfach, ja, keine Ahnung, jedes Wochenende dann 7-0 gewinnt, dann macht es ja einfach keinen Sinn, den normalen Ligaspielbetrieb zu fahren. Das macht außerdem auch in die andere Richtung keinen Sinn, daran teilzunehmen, sondern ich glaube, wenn ich dann so eine Mannschaft trainieren würde und es mein erstes Jahr wäre, würde ich das erste Jahr in dem Ligabetrieb mitnehmen und danach, nach einem Jahr mit den Kontakten, die ich auch gemacht habe zu anderen Trainern, mich fragen, okay, macht es überhaupt Sinn, da weiterzuspielen? Weil er auch oft dann so sich bei der Anzahl an Wettkampfmaßnahmen daran orientiert wird, was halt die Liga hergibt. Wenn wir halt eine Achterliga sind, dann spielen wir 7-mal und das war's. Und ob ich nicht sag, ey, wir verzichten drauf, weil die Wochenendtermine ist das auch, was alle nervt und was auch das Finden von Ehrenamtlern schwierig macht. Wir legen einfach unsere Freundschaftsspiele unter die Woche. Wenn das jetzt nicht bei manchen Jugendmannschaften sowieso der Fall ist, aber wir sehen es ja super häufig, dass trotzdem irgendwie Wettkampfmaßnahmen am Wochenende sind und wir komplett drauf verzichten. Und wenn ich 7 Spiele ersetzen muss, dann sind es wahrscheinlich 5 Telefonate, die ich führen müsste, ja. Weil ich gegen ein paar Mannschaften doppelt spielen werde. Wir terminieren die Sachen durch und fertig. Ich habe eine Liga nachgebaut mit einem Freundschaftsspielformat. Komplett ohne, und das ist, glaube ich, ja der große Vorteil, ohne so Leistungsdruck, Ergebnisdruck. Ich kann mir die Mannschaften auch aussuchen, gegen die ich spiele, dass ich vielleicht bewusst in leistungshomogenen Kontext gehe in so einem Spiel. Ich kann die Spielzeiten dadurch besser aufteilen, weil ich vielleicht auch mal ein Wochenende doppelt belegen kann. Das ist, glaube ich, ganz cool. Wenn ich so sehe, das hier hört sich ja an nach leistungsorientiert, also es ist mir vielleicht doch nicht so wichtig, ob ich nicht so egal, ob ich dieses Freundschaftsspiel gewinne oder nicht, sondern es ist schon wichtig, da zu bestehen. Und ich glaube, die Realität ist, dass wenn du als leistungsorientierte U13-Mannschaft, die im Kreis gut performt oder im Bezirk, jetzt anfängst nur noch gegen Leistungszentren zu spielen, dann wirst du Spiel für Spiel so reingehen, dass du Ergebniskosmetik betreiben musst. Das beginnt bei der Auswahl der Spieler, das beginnt bei, wie trainierst du, um am Wochenende besser zu performen, wie coachst du am Wochenende. Es verändert extrem die Dynamik. Und aus dem Bauch raus würde ich sagen, nicht machen und das als Highlight-Spiele gerne deklarieren. Also wenn der Kontakt und Netzwerk irgendwie in die Region oder zu solchen Vereinen ist, zu sagen, ja, wir gehen raus aus dem Ligabetrieb, weil wir alles zerschießen. Gucken, dass wir Leistungsvergleiche spielen gegen Teams, die vielleicht von weiter weg kommen, und dann treffen wir uns für 3 Stunden und machen halt in verschiedenen Spielformaten, längere Spielzeiten und so weiter. Diese Flexibilität habe ich und das könnte so einer Mannschaft super zugutekommen. Und dann spielen wir alle 2 Monate mal gegen ein Leistungszentrum und sehen das als Highlight. Egal wie das Ergebnis ist, ist es cool, mal gegen so eine Mannschaft zu spielen. Das würde ich so sehen. Interessant ist natürlich auch noch zu wissen, warum die Eltern es skeptisch sehen. Also
wahrscheinlich genau wegen diesem Leistungsgedanken, den du beschrieben hast, dass die halt keine Referenz mehr haben und also je nachdem, wie es der Mannschaft geht, wir schießen alle Mannschaften voll ab aus der Liga, sondern es ist halt jetzt so eine gewisse Ungewissheit, das schreibt er ja auch, dass keiner davor Erfahrung hatte, das zu tun, und die Eltern wahrscheinlich eher das möchten, also der unmittelbare Erfolg sozusagen ein bisschen höher gesetzt wird oder zu mehr Unsicherheit führt, als was kann sich daraus wirklich denn entwickeln eigentlich.
Ja. In der Liga zu spielen, fällt mir noch ein, in der Liga zu spielen, die schwächer ist, sorgt ja natürlich auch dafür, dass du auf der Tabelle die ganze Zeit oben stehst.
Genau.
Und dieses Tabellendenken hast du dann in dem Freundschaftsspiel oder Leistungsvergleichsformat, hast du ja dann nicht über die Saison hinweg. Heißt, du kannst nicht sehen, wie sich dein Punktekonto füllt, sondern du gehst dann da rein am Wochenende und im schlimmsten Fall tust du alles dafür, um diesen Leistungsvergleich zu gewinnen. So, wir haben 3 Mannschaften eingeladen, wir wollen jetzt Erster werden. Und dann bekommt dieser Wettkampf so einen extremen Stellenwert und ist dann einen Tag später ja auch wieder vergessen, logischerweise. Und dann gehen wir wieder neu in diese, und nächste Woche geht's wieder drum, irgendwie komplett zu performen.
Da wäre tatsächlich in meinen Augen, also jetzt mal angenommen, das ist eine leistungsorientierte Mannschaft, und wenn tatsächlich ein konkreter Plan ist, rauszugehen aus dem Ding, dann müssten die ja eigentlich in gewissen Strukturen jetzt schon spielen, wo sie durchaus auch gefordert werden, auch ligatechnisch. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das eine U13 ist, die in der höchsten Liga spielt und trotzdem alles wegbombt, wenn das kein NLZ ist. Das ist ja aber dann in dem Gedanken durchaus auch interessant, dass die Kinder in dem Altersbereich erfahren zu lassen, nämlich diesen Ligabetrieb, so wie du es beschreibst, und dieses, wie fühlt sich mein Punktekonto, und halt über einen längeren Zeitraum, über eine ganze Saison gut zu performen. Klar, wenn die jetzt jedes Spiel weiter in 20-0 gewinnen, dann ist das relativ witzlos, weil ich glaube, dann musst du dich einfach nicht anstrengen so richtig. Aber wenn das eine halbwegs ordentliche Liga ist, dann fände ich es irgendwie spannend, die trotzdem drin zu lassen, einfach um den Kindern in dem Altersbereich auch Wettkampfstabilität sozusagen und eine gewisse Leistungsbereitschaft über einen längeren Zeitraum beizubringen. Das vielleicht als Gedanke noch.
Ja, ich könnte mir gut vorstellen, dass diese Liga so zusammengesetzt ist, dass es 2, 3 sehr gute Mannschaften gibt und der Rest fällt dann stark ab und die letzten Tabellenplätze werden eigentlich die ganze Saison über nur vermöbelt. Heißt, du hast dann in der Hinrunde 2 Spiele auf Augenhöhe. Da geht es dann um alles und um die Meisterschaft und alle anderen ist eigentlich sehr klar, dass du gewinnst. Vielleicht ist das so eine Struktur, die die Liga hergibt, und dann wäre die Frage, ja, was macht man denn da in dem Fall? Also die Frage vielleicht auch an dich. Wie wäre es für dich denn, wenn du sagst, okay, wir haben eine 9er-Liga, das sind wir und noch 2 andere Vereine, die sind sehr gut und die anderen 6 sind eigentlich nicht auf diesem Niveau.
Ich würde auf jeden Fall diese anderen beiden Teams oder 3 Teams, die es dann noch sind, anders verwenden, dann auch noch an den Spieltagen. Ich würde halt nicht, selbst in der U13, nicht einfach mich zu einem Wettkampf treffen und dann nach 60 Minuten ist das Ding vorbei, sondern irgendwas mit einem Twin-Game-Format spielen. Ja, wir essen gemeinsam Mittag nach dem Spiel und nachmittags gibt es nochmal eine Runde. Wir spielen das Ganze nochmal in anderen Formaten, anderen Mannschaftsgrößen, was auch immer, um da einfach mehr rauszuholen und dann, so wie du vorhin schon gesagt hast, die NLZs als Highlight-Teams oder als Highlight-Spiele mit einzubauen. Aber da würde ich deutlich mehr auf die Flexibilität setzen. Und was natürlich auch immer ein Riesenthema ist, ist die Kadergröße. Also ist das jetzt eine U13 mit 22 Jungs und Mädels, dann kann es natürlich auch sein, dass viele Spiele, sowohl Ligabetrieb als auch NLZ-Freundschaftsspiele, dass das wahnsinnig sinnvoll ist, weil ich einfach viel Wettkampfzeit den Kindern ermöglichen möchte. Oder habe ich einen sehr, sehr kleinen Kader, wo beides zu machen vielleicht gar nicht so sinnvoll ist. Schwieriges Thema, nur mit den Informationen, die wir haben, würde ich sagen, nee, nicht rausgehen aus der Liga, sondern, so wie du gesagt hast, lieber die NLZ-Begegnung als Highlights und mein Training dann vielleicht, den Fokus vielleicht ein bisschen mehr weg vom Wettkampf zu lenken, mehr aufs Training, was muss ich denn da liefern, was muss ich denn da leisten, um die wirklich challengen zu können. Das nur als Idee. Machen wir weiter mit der zweiten Frage. Und zwar... Das Thema, das mich aktuell beschäftigt, ist folgendes, wird uns hier geschrieben. Ich trainiere seit 3 Jahren eine Mädchenmannschaft des Jahrgangs 2009 und habe viele Aspekte eurer Philosophie im Training umgesetzt. Wie Kleinspielformen, viele Ballkontakte, kurze Standzeiten, wenig isolierte Technikübungen und mindestens 30 Minuten Spielzeit. Meine C-Lizenz besitze ich seit 2021. Da sind mir auch Begriffe wie methodische Reihe, SUS, Spielen,
Üben, Spielen,
etc. vertraut. Trotzdem hadere ich derzeit mit meinem Training. Ich frage mich, ob diese Philosophie für Mädchen, die außerhalb des Trainings kaum Fußball spielen, wirklich optimal ist. Viele Spielerinnen unseres 25-köpfigen Kaders tun sich auch nach 4-5 Jahren schwer, grundlegende Techniken sicher umzusetzen. Daher überlege ich, ob ich in solchen Kaderkonstellationen nicht überproportional mehr einfache Technikübungen, in Klammern Leistungsstufe 1 und 2, zu den wichtigsten Grundtechniken, Ballern und Mitnahme, Passspiel, Torschuss einbauen sollte, da den meisten Mädels die freie Zeit am Ball in der Freizeit fehlt. Mich würde sehr interessieren, wie ihr das einschätzt. Hui, das ist eine spannende Frage.
Mhm. Weil ich glaube, dass es also jetzt kein exklusives Mädchenmannschaftsthema ist, beziehungsweise es ist ja kein Thema der Mannschaft, es ist ein Thema des Trainers oder der Trainerin und es ist ja ganz oft so und es ist ja, glaube ich, der Kern dieser Debatte, isoliertes Techniktraining, ja oder nein. Weil da wird jetzt angenommen, dass, weil ich mit der Technik bei manchen Spielerinnen nicht zufrieden bin, wir das Problem lösen, indem wir isoliertes Techniktraining anbieten. Ist eigentlich, ich weiß nicht, was da eine gute Metapher ist, aber wir versuchen so dieses eine Problem zu lösen, indem wir den ganz klaren kausalen Zusammenhang herstellen, dass fehlendes Techniktraining zu fehlender Technik führt. Und dann kommt man, glaube ich, auf diesen Rückschluss zu sagen, ich glaube, das ist notwendig, damit die besser werden. Aber wenn man auf den deutschen Plätzen rumguckt, in den Bereich CBA-Jugend, wo die meisten Spieler und Spielerinnen ja eher mit überproportionalen Technikanteilen oder zumindest auch mit isoliertem Techniktraining trainiert worden sind, weil das einfach das Gängige ist, wie es vermittelt wird, dann stellst du da ja nicht fest, oh, guck mal, die sind ja wahnsinnig feine Fußballer. Also guck mal, die haben jahrelang isoliert trainiert und jetzt können die alle kicken. Ist ja nicht so. Also wenn ich mir ein Kreisligaspiel am Wochenende anschaue, die alle seit 10, 15 Jahren trainiert werden, nach diesen Methoden und ja auch im Erwachsenenbereich immer noch, dann hat da ein paar eine herausragende Technik und ganz viele eine beschissene.
Ja.
Heißt, da diese Verbindung so klar zu ziehen, das ist, glaube ich, einfach ein riesen Fehlschluss. Es ist ja eher interessant zu sehen, da ist ein 25-köpfiger Kader. Also, wie viel wären es, wenn du jede Woche überproportional viel Techniktraining machen würdest und die Mädels damit quälen würdest, dass die da jetzt halt ihre Technik schleifen müssen, bevor sie spielen dürfen und du Spielzeit dafür streichst. Also er schreibt von mindestens 30 Minuten Spielzeit. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das ein Element im Training ist, das den Spielerinnen sehr viel Spaß macht, dann müsste ich ja Zeit wegnehmen. Sagen, nee, wir spielen nur noch 15 Minuten und wir machen die ersten 15 Minuten im Warm-up jetzt Gassen passen, damit ihr euer Passspiel verbessert. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es dann irgendwann nicht mehr 25 Spielerinnen sind, sondern vielleicht nur noch 20.
Ja.
Und ich gar keinen Effekt erziele, weil das so eben nicht funktioniert. Also ich mache mit diesen zweimal die Woche Training, die es wahrscheinlich sind, und sonst Mädels, die in ihrer Freizeit vielleicht weniger kicken, so wie er es beschreibt, mache ich mit keiner Form von Training extreme Sprünge. Dafür ist die Zeit einfach zu reduziert. Heißt, ich sollte danach gucken, dass die gerne ins Training kommen, lange dabei bleiben, und das ist mein oberstes Ziel. Ich bin mir nicht sicher, warum so schnell dieser Leistungsanspruch entsteht. Also ich, wieso bin ich unzufrieden?
In dem Fall ist es ja nicht schnell. Also so wie er beschreibt, macht er das ja seit 4-5 Jahren schon so.
Ja, aber wieso jetzt der Frust, dass manche das nicht können?
Wahrscheinlich, schreibt er dazu, welcher Altersbereich das ist? 2009. Die sind dann wie alt?
Jetzt 16.
16. Ja, wahrscheinlich hast du da einfach noch unterschiedliche Leistungsniveaus, die du dann auch plötzlich siehst, und da kommt wahrscheinlich auch viel körperliche Unterschiede dazu. Wo du dann halt, also.
Ja, aber bei Mädels, wo die Leistungsheterogenität ja noch viel größer ist. Also, weil da wahrscheinlich Mädels dabei sind, die erst seit einem Jahr dabei sind. Und dieses Phänomen hast du in Jungsmannschaften eben seltener, weil die viel früher in Kontakt mit dem Sport stehen und dann auch irgendwie länger dabei bleiben. Und dadurch, durch die Masse ja auch irgendwie an Kids, die du bewegst, die Leistungsunterschiede nicht so groß sind. Aber die hast du da ja sowieso, einfach weil es so ist, wie Mädchenfußball in Deutschland eben funktioniert, dass es sehr wenige machen. Und dadurch hast du großes Gefälle. Und das ist Teil des Spiels.
Mhm.
Ich glaube, das Problem beim Trainer liegt bei der C-Lizenz, die er 2021 ja, also ich glaube, er schreibt nicht ohne Grund methodische Reihe und Spielen üben Spielen da rein, bei der C-Lizenz, weil so vielleicht bei ihm ein innerer Konflikt besteht zwischen, mache ich jetzt das oder mache ich so die Advanced-Schule. Und der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Und ich würde danach gucken, vor allem in einem Bereich, wo jede Spielerin, die wegfällt, mir wehtut, würde ich danach gucken, dass die weiterkommen. Also im Sinne von weiter zu mir ins Training kommen. Und ich habe das Gefühl, dass dieser Trainer herausragende Arbeit leistet, weil wie viele haben 25 Mädels in dem Kader?
Ja.
Also wo du dir auf die Schulter klopfen musst und sagen, alles richtig gemacht. Und vielleicht jetzt nicht dem Trugschluss verfallen zu sagen, und jetzt müssen wir anfangen, irgendwie inhaltlich zu optimieren, weil die nicht so gut sind, sondern besonders diese paar Spielerinnen zu motivieren, weiter ins Training zu kommen und Bock haben, Gas zu geben.
Ja, vielleicht ist ja
wie wenn dich deine Mutter geißeln würde dafür, warum du jetzt kein Steve Jobs bist. Also warum ist deine Firma nicht größer? Es gibt doch so viele erfolgreiche Gründer, mit denen man dich vergleichen kann und sagen, warum funktioniert es nicht besser, was du machst?
Genau, ich wollte gerade auch sagen, ob da einfach der Referenzrahmen so ein Stück weit fehlt.
Ja.
Also das ist halt wie wenn ich den ganzen Tag Champions League gucke oder die ganze Woche über oder Nationalmannschaft, und dann clasht es mit Dienstag und Freitag Bezirksliga-Training 19 Uhr und am Wochenende Bezirksliga 15 Uhr, wenn ich das Spiel angucke. Das sind halt zwei andere Sportarten. So muss man sagen. Und vielleicht ist es so auch bei der Bewertung der Aktionen, die Spielerinnen und Spieler leisten müssen. Vielleicht ist es gar nichts Technisches, was den Mädels abfällt, sondern es ist eher die Entscheidungsfindung. Also die spielen halt jetzt sehr plakativ, die spielen halt jedes Mal einen 45 Meter Diagonalball und die Spielerin außen kann den nicht verarbeiten. Und dann denke ich mir, boah, warum sind unsere Ballan- und Mitnahmen bei halb hohen Bällen so schlecht nach Diagonalbällen? da vielleicht sich zu fragen, ist das denn überhaupt das Richtige, was wir tun sollten, oder sollten wir den Ball nicht flach lassen und über ein Kurzpassspiel oder irgendwie möglichst zielstrebig mit möglichst wenig Kontakten, weil jeder Kontakt potenzielle Fehlerquelle ist, nach vorne kommen, um quasi zu überlegen, wir haben das ja auch im Spielprinzipien Kurs, ist es ja auch Thema, sich so Elemente oder Aktionen im Spiel zu überlegen, die für einen interessant sind und die einen relevant sind, wo ich sage, da wird meine Spielidee umgesetzt. So. Und alles, was der Spielidee an Technik zuträglich ist, das trainiere ich und da lege ich meinen Fokus drauf und alles andere ist mir scheißegal.
Ja, ich möchte, du hast das Referenznamen genannt, was.
Rahmen, nicht Namen.
Ja, Referenzrahmen. Ich bin auch ein bisschen müde heute. genannt, und ich glaube, das ist mit ein entscheidender Punkt. Also die Frage 1, die wir hatten, beim Thema Leistungsvergleiche spielen gegen Bundesligisten, ist es ja ganz ähnlich. Du gehst in so ein Spiel und wärst als Trainer ja wahnsinnig gefrustet, weil du sagst, guck mal, was die anderen alles besser machen als wir. Guck mal, wie weit die taktisch schon sind, obwohl die genauso alt sind wie wir. Ich habe das auch früher so oft erlebt, wenn wir jetzt mit Hoffenheim auf dem Hallenturnier waren, da war es extrem, dann saßen unsere Jungs da einfach immer zusammen auf der Tribüne, weil das ein Wunsch war, auch so wie ich als Trainer dann da angeleitet wurde, zu sagen, in diesen ganzen Spielpausen, die entstehen, sollen die Kids halt einfach zusammen sein und nicht jeder für sich und auch nicht bei den Eltern, weil du dann noch weniger Zugriff drauf hast, mit was die vollgeschwallt werden, sondern hey, ihr als Mannschaft, ihr sitzt zusammen, ihr seid hier zusammen da, was ihr dann macht, ist eigentlich egal, ihr könnt Karten spielen, essen, whatever. Und dann kamen immer die anderen Trainer und haben dann ihre Kinder fast auch schon gezwungen, das so zu machen. Hey, die sitzen so ruhig zusammen, setzt euch auch zusammen, beobachtet, da unten spielt doch gerade unser nächster Gegner, anstatt dass du hier deinen Quatsch machst, guck doch da runter. Und dann wird eben auch dieser Maßstab angelegt, den du in so einer exklusiven Bubble siehst und sagst, damit müssen wir uns vergleichen. Und ja, der Vergleich ist der Beginn jedes Unglücks eigentlich, nämlich dann sage ich so, warum sind wir nicht so? Und da halt auch, also wenn ich natürlich die leistungsschwächsten in Anführungszeichen 4-5 Spielerinnen vergleiche mit den Top-Spielerinnen, dann frage ich mich schon, warum sind die so schlecht technisch? Und da muss man, glaube ich, besonders aufpassen. Weil das Interessante ist ja, ich schätze diese Spielerinnen am unteren Ende der Leistungskette jetzt in dem Fall technisch schwach ein. Im Vergleich zu was? Wahrscheinlich im Vergleich zu den technisch besseren Spielerinnen meiner Mannschaft. Jetzt muss ich mir doch aber die Frage stellen, mein Training hat dafür gesorgt, dass manche Spielerinnen bei mir im Team herausragend gut geworden sind. Viel besser als alle anderen.
Ja.
Also, da passt es dann nicht mehr zusammen. Also, da müsste ich stelle jetzt mein Training um, obwohl es doch bei manchen auch funktioniert hat. Und das funktioniert nicht, weil die Entwicklungsverläufe einfach nicht gleich sind. Also, sonst wird ja aus jedem Leistungszentrum, müsstest du sagen, also jetzt irgendwie Tom Bischoff war von der U9 in Hoffenheim bis zu den Profis, alle Mannschaften in Hoffenheim durchlaufen. Andere Spieler seines Jahrgangs oder des Jahrgangs drüber haben exakt das gleiche Training bekommen von den gleichen Trainern, vielleicht sogar die gleichen Spielzeiten und sind kein Profi geworden. Sind davor vielleicht schon aussortiert worden. Und da, spätestens da wird doch klar, ja, nur weil ich hier was bereitstelle und hoffe, dass es für alle passt, sind am Ende die Entwicklungen und die Kurve und wie steil die Kurve verläuft in der Entwicklung, werde ich damit trotzdem nie gleich hinbekommen. Und ja, ich glaube, der beste Ansatz, um das abzuschließen, mein Gedanken, ist, was du angedeutet hast, so dieses Thema, wie gut muss die Technik sein, um eine gewisse Spielfähigkeit zu gewährleisten? Also ist die Technik von diesen 4 Spielerinnen so schlecht, dass sie nicht mehr am Spiel teilnehmen können? Also sie bekommen es nicht mehr hin, dann da zu spielen, weil sie, der Ball kommt, der hüpft 8 Meter weg, ist jedes Mal weg. Dann können sie nämlich auch nicht spielen. Da bin ich ein Freund davon zu sagen, okay, ich glaube, hier müssen wir technisch nochmal dran arbeiten. Aber sobald sie am Spiel teilnehmen können, also die Eintrittskarte, Technik ist so gut, dass ich spielen kann, dann sollte ich auch spielen.
Ja, Finde ich einen sehr interessanten Gedanken und es bringt mich auch zu einem kleinen Hinweis in eigener Sache. Und zwar ist es unser Trainer-Starter-Set. Das ist jetzt seit gestern online. Das findet ihr bei uns im Shop, shop.advancedfootball. Und genau diese Gedanken und grundsätzlichen Fehlschlüsse oder grundsätzlichen Ideen, die man manchmal als Trainer, Stolperfallen, die man als Trainer hat am Anfang, die thematisieren wir. Und die thematisieren wir vor allem jugendspezifisch und das in drei Teilen. Und zwar besteht das Trainer-Starter-Set einmal aus einer Trainermappe, also jahrgangsspezifisch, stehen da alle wichtigen Inhalte für die D-Jugend, für eure G-Jugend, für eure F-Jugend, für eure E-Jugend. Es gibt einen 60-minütigen digitalen Kurs bzw. eine Fortbildung, in dem wir klar strukturiert in kleinen Schritten und mit nur interessanten Kapiteln vor allem, die irgendwie relevant sind für den Start, die wir da euch näher bringen. Und das dritte, 16 Trainingseinheiten, passend je nach Herausforderung, jeweils mit Coaching-Punkte, immer zum Runterladen. Das alles findet ihr im Trainer-Starter-Set, angepasst an euren Altersbereich, den ihr gerade trainiert oder trainieren werdet, besser gesagt. Und genau diese Gedanken, die wir jetzt gerade in der ersten Frage, aber auch in der zweiten Frage besprochen haben, die findet ihr dort. Gerne mal reingucken, die gibt es jetzt noch vergünstigt. Und dann gibt es die ab 15.07. zum vollen Preis sozusagen. Ihr habt jetzt quasi noch Zeit, drei Wochen das zum vergünstigten Preis zu erwerben. Gerne neuen Trainer, Kolleginnen, Kollegen teilen. Wenn euer Verein da Lust hat, dann gerne uns auch schreiben an info@advancedfootball. Dann finden wir da auch eine Lösung. Sakko, vielen Dank. Hast du noch was, das du hinzufügen möchtest?
Ich frage mich jetzt, ob du mit deinem Produkt-Teaser, ob ich da jetzt auch unsere kleine Bombe platzen lassen soll.
Nein. Das machen wir erst nächsten Folge. Alles klar. Machen wir erst in der nächsten Folge.
Müsst euch gedulden. Joscha lässt mich nicht.
Bis nächste Woche. Ich freue mich drauf. Sakko, wir hören uns auch. Bis dahin.
Bis dann, Josch.
Ciao.
Tschö.